SRF 3.
Polizisten statt Athleten, gleich einen ganzen Dopingring haben die Behörden an der Ski-Nordisch-WM in Seefeld ausgehoben. Wie groß ist die Gefahr, dass der gegenwärtige Konflikt zwischen Pakistan und Indien ausartet? Ziemlich klein, sagt unser Korrespondent, weil
für beide Länder ist Kaschmir eine Art Dampfkochtopf, in dem man den Druck relativ hoch halten kann, ohne dass die Außenwelt etwas davon abbekommt.
Und wie groß ist die Gefahr, dass man als Zugpassagier in Ägypten wegen eines Unfalls nicht ans Ziel kommt? Ziemlich groß. Wie der neuerliche Unfall heute in Kairo zeigt, die Regierung verspricht nun Massnahmen. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Ein Dopingskandal hat die Ski-Nordisch-WM in Seefeld erschüttert. Es handelt sich dabei nicht um einen einzelnen Sportler, der unter Dopingverdacht steht. Nein, die Ermittler haben gleich ein ganzes Netzwerk ausgehoben, das jahrelang mit Blutdoping gearbeitet hat. Aus Seefeld, Sportredaktorin Rachel Berocci.
In Seefeld schien es ein ganz normaler Tag zu werden. Das Klassischrennen der Männer über 15 Kilometer stand auf dem Programm. Dann plötzlich eine Stunde vor Rennstart Unruhe bei den Medien. Polizisten tauchen in Nähe der Langlaufloipen auf. Die AD berichtet über Razzien in diversen Teamhotels in Seefeld. Niemand weiß, welche Nation betroffen ist. Eine Stunde später dann Klarheit. Hans-Jörg Mayer von der österreichischen Staatsanwaltschaft.
Es besteht der Verdacht des Dopings und des Sportbetruges. Konkret geht es um den Verdacht des Eigenblutdopings. Betroffen sind davon 5 Sportler. Das sind 2 österreichische Langläufer, 2 Langläufer aus Estland und ein kasachischer Langläufer.
Erst während des Rennens wurde das Ausmaß der Festnahmen bekannt. Neben den 5 Sportlern wurden auch die Drahtzieher festgenommen. 2 in Seefeld, 2 im deutschen Erfurt. Darunter ein Sportmediziner, der seit längerem unter Beobachtung steht, sagt Hans-Jörg Mayer.
Und es haben sich konkrete Hinweise ergeben, dass dieser Arzt aus Anlass der nordischen Skiweltmeisterschaften nach Seefeld reisen wird und hier Sportler auf eine nicht legale Art und Weise behandeln wird. Und diese Überwachungsmaßnahmen haben einerseits den Verdacht gegen diesen Arzt und seine Mitarbeiter bestätigt. Andererseits aber wurde dadurch bekannt, welche Sportler sich durch diesen Arzt behandeln lassen.
Die Organisation rund um diesen Arzt steht unter dringendem Verdacht, seit Jahren Blutdoping an Spitzensportlern durchgeführt zu haben, um deren Leistung an nationalen und internationalen Wettkämpfen zu steigern. Der Ermittlungsleiter des österreichischen Bundeskriminalamtes, Dieter Stephan.
Wir stehen hier am Anfang der Ermittlungen, gehen wir von mindestens 5 Jahren aus, wo dieses kriminelle Netzwerk schon aktiv war und hier weltweit, auch wie Sie sich vorstellen können, bei anderen internationalen Veranstaltungen hier schon aktiver.
Dem Arzt war man unter anderem dank Aussagen eines anderen Dopingsünders auf die Spur gekommen. Der österreichische Langläufer Johannes Dürr war an den Olympischen Spielen in Sotschi positiv getestet worden. In einer ARD-Dokumentation packte er über das Dopingsystem aus. Der Großteil der Langläufer, die heute beim Rennen dabei waren, erfuhren erst nach dem Wettkampf, weshalb einige ihrer Konkurrenten heute am Start fehlten. Das Langlauffest ging im Stadion normal über die Bühne. Im Hintergrund jedoch wurde ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Doping gemacht. Nicht nur die mutmaßlich dopenden Sportler sind aufgeflogen, sondern auch die Drahtzieher.
Im US-Kongress hat die Anhörung des Ex-Anwalts von Präsident Trump begonnen, von Michael Cohen. Mehr dazu jetzt von Dominic Rolli.
Cohen, der mehr als ein Jahrzehnt für Donald Trump gearbeitet hat, ist eine zentrale Figur in mehreren Affären um den Präsidenten. Er hat sich von ihm abgewendet und ihn mit Aussagen vor Gericht in Bedrängnis gebracht. Cohen bezeichnete seinen früheren Mandanten als Rassisten, Hochstapler und Betrüger. Trump habe im Wahlkampf Verhandlungen über ein Immobilienprojekt in Moskau geführt, obwohl er öffentlich beteuert habe, keine Wirtschaftsinteressen in Russland zu haben. US-Präsident Trump wirft seinem früheren Anwalt vor, zu lügen. Die Zahl der Zugpassagiere werde sich in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln. Deshalb brauche es den 13 Milliarden Franken teuren Bahnausbauschritt 2035. Dafür haben die SBB und der Verband Öffentlicher Verkehr geworben. Wie SBB-Chef Andreas Mayer erklärte, bringe der Ausbauschritt mehr Sitzplätze im Personenverkehr sowie mehr Kapazitäten im Güterverkehr, und zwar an Stellen, die bereits heute überlastet seien. Geplant ist unter anderem, auf stark befahrenen Strecken den Viertelstundentakt einzuführen. Allerdings dürften wegen des Ausbaus auch die Billettpreise steigen. Schätzungen gehen von einem Preisanstieg von 3-5% aus. Bundesangestellte erhalten für das Jahr 2019 doch den vollen Teuerungsausgleich. Darauf hat sich der Bundesrat mit den Sozialpartnern geeinigt. In einer ersten Runde hatten sich Finanzminister Ueli Maurer und die Sozialpartner im Herbst 2018 nicht einigen können. Deshalb hatte der Bundesrat entschieden, 2019 einen Teuerungsausgleich von 0,8% zu gewähren. Gemäß Bundesamt für Statistik hat sich die Teuerung jedoch auf 0,9% belaufen. Die Differenz soll ab Juli 2019 kompensiert werden. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.400 Punkten, 0,6% im Minus. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,5%. Der Euro wird zu 1.13,67 gehandelt, der Dollar zu 99,85 Rappen. Das Wetter, auch morgen ist es meist sonnig. Am Nachmittag ziehen im Westen und über den Bergen allmählich Wolkenfelder auf. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 18 Grad. Im Süden gibt es bis 22 Grad. Außerdem bläst zügiger Südwestwind.
Info 3 Abend.
Und nun zu unserem Schwerpunkt. Die Situation zwischen Indien und Pakistan ist gegenwärtig wieder angespannt und heute noch weiter eskaliert. Zum ersten Mal seit 50 Jahren waren indische Kampfflugzeuge wieder in pakistanischem Luftraum unterwegs. Und beide Länder sprechen von Kampfhandlungen im indisch-pakistanischen Grenzgebiet. Südasien-Korrespondent Thomas Gutterson zuerst mit einer Zusammenfassung der aktuellen Lage.
Beide Länder sprechen von einem militärisch erfolgreichen Tag. Das pakistanische Militär meldet, dass es heute 2 indische Kampfflugzeuge im kaschmirischen Grenzgebiet abgeschossen hat. Davon sei eines auf die von Indien kontrollierte Seite Kaschmirs gestürzt, das andere auf die von Pakistan kontrollierte Seite. Der Pilot dieses Flugzeugs ist im pakistanischen Gewahrsam. Ein Video von ihm kursiert zurzeit in den pakistanischen Medien. Indien bestätigt den Verlust eines Flugzeuges und verurteilt die Gefangennahme des Piloten. Das indische Außenministerium bestreitet aber den Abschuss eines zweiten indischen Flugzeuges. Stattdessen meldet es, dass indische Abfangjäger einen Luftangriff vereitelt und ein pakistanisches Flugzeug abgeschossen haben. Welche Darstellung stimmt, lässt sich im Moment nicht verifizieren. Indien schloss 5 Flughäfen in der Region. Pakistan hat seinen gesamten Luftraum vorübergehend für die Zivilluftfahrt gesperrt. Beide Seiten sprechen von Gefechten am Boden in über einem Dutzend Dörfer in Kaschmir. Dabei sollen Zivilisten getötet und verletzt worden sein. Am Abend hat der pakistanische Premierminister Imran Khan dazu aufgerufen, die Lage nicht weiter eskalieren zu lassen und hat Gesprächsbereitschaft signalisiert. Indien sieht die neueste Eskalation als Vergeltungsschlag gegen eine Terrorattacke im indischen Teil Kaschmirs vor 2 Wochen, wofür es Pakistan verantwortlich macht.
Soweit Thomas Gutterson. Die beiden Länder beschreiben die Vorkommnisse also unterschiedlich. Nun stehen sich hier 2 Atommächte gegenüber, eine potenziell gefährliche Situation. Ich wollte deshalb von Thomas Gutterson vor der Sendung wissen, wie groß die Gefahr ist, dass die Lage außer Kontrolle gerät.
Im Grunde ziemlich klein. Für beide Länder ist Kaschmir eine Art Dampfkochtopf, in dem man den Druck relativ hoch halten kann, ohne dass die Außenwelt etwas davon abbekommt. Kaschmir ist ein Gebiet, das beide Seiten für sich beanspruchen, das getrennt ist durch eine de facto Kontrolllinie, die aber weder Pakistan noch Indien akzeptiert. Der Konflikt, der scheint sich im Moment klar auf dieses Gebiet zu konzentrieren. Die Flüge heute waren nur in Kaschmir, also die sind nicht über die kaschmirische Grenze geflogen. Und das ist ein Szenario, das wir schon von früher kennen, von 1999, dem Kargil-Konflikt. Schon damals verfügten beide Mächte über Atomwaffen und auch damals gab es keine Kampfhandlungen außerhalb Kaschmirs.
Was wäre denn nötig, um die Situation jetzt etwas zu beruhigen?
Ja, also wenn man den Fall Kargil nehmen will, dann war es damals das Ausland, die USA, die vermittelte. Ich denke, auch diesmal kann das Ausland eine Rolle spielen. Vielleicht mehr China, das ja in Pakistan wirtschaftliche Interessen wagt im Zusammenhang mit der Seidenstraße. Vielleicht schaffen es aber auch die beiden Länder selbst, die Lage jetzt unter Kontrolle zu bringen. Denn weder Pakistan noch Indien hat ein Interesse an einem flächendeckenden Krieg. Dafür fehlen schlicht die Mittel. Und vielleicht könnte ja dieser eine Pilot, der in Pakistan in Gewahrsam gehorsam ist, eine Rolle spielen. Pakistan könnte anbieten, ihn freizulassen, wenn Indien verspricht, auf künftige Kampfhandlungen zu verzichten. Ich denke, speziell da gibt es ein Potenzial für eine Deeskalation.
Haben Indien und Pakistan denn überhaupt ein Interesse, die Situation zu beruhigen in Kaschmir?
Ja, bei längerer Frist sicher. Ich glaube, auf kürzere Sicht weniger. Vor allem nicht die indische Regierung, vor allem nicht der Narendra Modi, der jetzt im Moment sehr starken Aufwind hat, innenpolitischen Aufwind hat durch diese Situation. Denn wir stehen in Indien nur wenige Monate vor den indischen Wahlen. Und Modi fehlte bisher ein starkes Wahlkampfthema. Im Gegenteil, er hatte enormen Gegenwind. 2014 wurde er ja gewählt mit dem Versprechen, Arbeitsplätze zu schaffen, und dieses Jobfeuerwerk, das ist ausgeblieben. Es gab auch einen Skandal, der relativ hart an ihm haftete. Da ging es um die Beschaffung von Kampfflugzeugen von Frankreich, und da soll Narendra Modi einen persönlichen Freund von ihm bevorteilt haben. Und diese Themen, diese Negativschlagzeilen, die sind jetzt auf einmal weg aus den indischen Medien. Jetzt geht es um die Verteidigung der Nation, und da steht Modi natürlich an vorderster Stelle.
Soweit Südasien-Korrespondent Thomas Gutterson aus Mumbai.
Info 3 Abend.
Heute Morgen am Hauptbahnhof am Ramsesplatz in Kairo. Eine Lokomotive fährt scheinbar ungebremst in den Kopfbahnhof ein und kollidiert am Ende der Gleise mit einem Betonblock. Dann folgen eine Explosion und ein Brand. Mindestens 20 Menschen kommen bei diesem jüngsten Bahnunglück in Ägypten ums Leben. 40 weitere werden verletzt. Aus Kairo berichtet Nina Amin von der ARD.
Die Fernsehbilder vom Unglücksort zeigen eine ausgebrannte Lokomotive und Waggons, die aus den Schienen gesprungen sind. In sozialen Netzwerken zirkulieren Bilder von dichten schwarzen Rauchwolken über dem Bahnhof am Ramsesplatz sowie von einem Bahnsteig in Flammen und Menschen, die Opfern am Boden zu Hilfe eilen. Ein Augenzeuge berichtet.
Der Zug hat den Bahnsteig gerammt, der Benzintank ist daraufhin explodiert. Sie sehen hier viele Krankenwagen und Feuerwehrleute, die gegen das Feuer kämpfen. Auch viele Regierungsvertreter sind gekommen. Krankenwagen haben Verletzte weggebracht, sie arbeiten immer noch.
Mindestens 20 Tote und viele Verletzte soll es bei dem Großbrand gegeben haben. Der ägyptische Ministerpräsident Madbouly ist nach dem Zugunglück an den Hauptbahnhof geeilt. Er kündigt Ermittlungen an.
Der Verlust unserer Bürger ist sehr schmerzhaft für uns. Aber wer für diesen Unfall verantwortlich ist, wird hart bestraft werden. Es reicht uns jetzt mit dieser Art von Fehlern. Bislang wissen wir allerdings noch nicht, was der Hauptgrund dieses Unfalls ist. Aber ich will dem ägyptischen Volk versichern, dass die Schuldigen hart bestraft werden.
Seit Jahren steht die Regierung in der Kritik, weil es immer wieder auf Ägyptens schlecht gewarteten Schienen zu Unfällen kommt. Einer behördlichen Statistik zufolge gab es allein 2017 mehr als 1700 Zugunglücke. Das jetzige Zugunglück am Ramsesbahnhof dürfte die Regierung noch mehr unter Druck setzen, die Verkehrsinfrastruktur und besonders das Zugnetz Ägyptens zu verbessern. Ramses ist der älteste und wichtigste Bahnhof Kairos. Von dort fahren Züge in den Süden nach Aswan und Luxor, aber auch in den Norden nach Alexandria.
Info 3 bringt Nachrichten und Hintergründe kompakt. Für diese Sendung waren Daniela Pünktener und Patrick Seiler verantwortlich. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.